Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Stellt euch vor, ihr dürft eure Wohnung gar nicht mehr verlassen. Und ihr wisst nicht, wie lange das so sein wird. Stellt euch vor, ihr müsst ganz genau planen, wie viel Trinkwasser ihr heute verbrauchen dürft, damit ihr in den nächsten Tagen auch noch genug davon habt. Stellt euch vor, ihr habt die ständige Angst im Hinterkopf, dass vielleicht schon bald jemand zu euch nach Hause kommt und euch gegen euren Willen mitnimmt, weil ihr positiv auf Corona getestet worden seid. Was mit euren Haustieren passiert ist, ungewiss. Was klingt wie aus einem Kinofilm, war in Shanghai die letzten beiden Monate Realität. Erst vor einer Woche wurde der harte Lockdown, der aufgrund der Zero-Covid-Strategie der Regierung verhängt worden ist, gelockert. Erstes Aufatmen also für die Bevölkerung vor Ort. Wie hart die letzten Wochen waren, weiß auch Cosima. Sie ist seit 2019 in Shanghai und hat heute mit mir über den harten Lockdown gesprochen. Wie das für sie war, welche Informationen sie bekommen hat und welche nicht, wovor sie Angst hatte und wie die Situation in der Millionenstadt jetzt ist, hört ihr gleich im Interview. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Shanghai, der härteste Lockdown der Welt. Oder Lockdown-Chaos in Shanghai, verzweifelte Lage der Bewohner. Oder WHO kritisiert China für strikte Corona-Strategie. Oder auch Shanghai hungert, doch Xi Jinping deutet langfristigen Lockdown an. Das waren nur einige der Schlagzeilen der letzten Wochen zum Lockdown in Shanghai. Die Berichte, die wir von vor Ort gehört haben, waren teilweise erschreckend. Haustiere, die verwahrlosen oder sogar umgebracht werden. Kinder, die von den Eltern getrennt werden. Menschen, die auf ihren Balkonen oder aus den Fenstern hinausschreien, um zu demonstrieren. Für uns hier ist das alles schwer vorstellbar. Ja, auch wir hatten mal längere, mal kürzere Lockdowns, bei denen wir angehalten worden sind, unsere Wohnungen und Häuser nicht oder zumindest so wenig wie möglich zu verlassen. Aber wir konnten immer hinaus, konnten einen Spaziergang machen, einkaufen gehen, in die Apotheke, vielleicht sogar in die Arbeit. Wir konnten uns um Angehörige kümmern, vereinzelt sogar Freunde treffen. Wir hatten nie Angst, dass wir zu wenig Essen oder zu wenig Wasser haben würden. Natürlich war es auch hierfür viele extrem schwer, besonders für jene, die ihren Job nicht einfach von daheim aus weitermachen konnten. Aber dennoch kann man die Situation nicht vergleichen. Seit Ende März bzw. Anfang April war Shanghai offiziell im Lockdown und erst vor einer Woche ist das Leben in der 25 Millionen Einwohnerstadt wieder langsam hochgefahren worden. Sprich, über 2 Monate lang hat der harte Lockdown dort angedauert. Und viele waren sogar schon davor einige Zeit zu Hause und haben ihre Wohnung oder ihren Wohnblock nicht verlassen. So war es auch bei Cosima. Sie hat nicht nur den offiziellen Lockdown zu Hause verbracht, sondern war bereits davor einige Zeit zu Hause. Mehr als 2 Monate hat sie sich also nicht frei bewegen können. Wie das für sie war, was sie von offizieller Seite erfahren hat und was nicht, wovor sie Angst hatte, wie jetzt die Situation vor Ort ist und wie man es aushält, so lange nicht die Wohnung verlassen zu dürfen, erzählt sie uns jetzt im Interview. Hallo Cosima, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für das Interview nimmst. Du sitzt ja gerade in Shanghai und ich glaube, bei euch ist es so um 17 Uhr herum, oder?
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bei uns ist es 17 Uhr, sehr, sehr heiß, schwül. Aber ja, wir sind wieder draußen, wie soll ich sagen.
Man hört dir schon an, die Freude ist groß. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, du sitzt, glaube ich, gerade in deiner Wohnung, wenn du da jetzt rausschaust. Vor gar nicht so allzu langer Zeit hat man aus Shanghai eigentlich nur von leeren Straßen gehört. Was siehst du denn jetzt, wenn du rausschaust oder wenn du wieder rausgehst, was ja jetzt wieder möglich ist?
Also wir wohnen ziemlich lang an einer der befahrensten Straßen hier in Shanghai, den Yan'an Elevated Highway. Der geht, sage ich jetzt mal, quer durch die Stadt und verbindet die meisten Stadtteile miteinander. Und der war halt komplett leer für fast 2 Monate. Also da hat man dann wirklich nur mehr diese Busse draußen gesehen, die die Leute abgeholt haben, um in diese Covid-Center zu bringen. Und jetzt ist es halt eigentlich fast wie davor. Also es ist halt brutal viel Stau, sind total viele Autos drauf, es funktioniert wieder jeder Delivery-Service in schnellster Zeit und es ist irgendwie total banal, dass innerhalb von einer Woche jetzt genau sich das so rasant geändert hat.
Mhm. Fühlt sich's auch für dich schon wieder normal an oder ist es doch noch ein bisschen, ja, vielleicht macht's doch auch ein bisschen nervös, wenn jetzt das Leben draußen wieder losgeht nach so langer Zeit?
Also es macht schon nervös, muss ich sagen. Ich war gestern zum ersten Mal wirklich länger unterwegs und habe einige To-Dos gehabt, ja. Und ich habe richtig gemerkt, am Abend war ich fix und fertig. Es waren so viele Eindrücke. Die Stadt ist halt brutal laut. Also das merkt man irgendwie schon.
Wie lange hast du deine Wohnung nicht verlassen können? Wie lange warst du im Lockdown?
Es ist prinzipiell so, wie ich war schon vor dem offiziellen Lockdown 2 Wochen im Lockdown. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als der offizielle Lockdown losging, am 1. April, war ich schon 2 Wochen drinnen. Ganz streng, also keine Wohnung verlassen, nicht auf den Gang gehen, also wirklich nur zu Hause sein. Mhm. Und dann hatten wir eine Pause quasi von ein paar Tagen, wo ich auch wieder zurück ins Büro ging. Und ab dem 1. April war der offizielle Lockdown. Und da waren wir dann mindestens 14 Tage gar nicht draußen. Also auch wieder nicht vor die Wohnungstür gehen. Und dann kam das immer darauf an, wie viele Cases man in seiner Community hat. In seinem Jiedao nennt sich das. Das ist so quasi das Neighborhood-Komitee. Das bewacht quasi die ganze Neighborhood oder einen speziellen Compound. Und je nachdem, wie viele oder ob du in dieser Neighborhood quasi Cases hattest, also ein Covid-Case, dann durftest du eventuell sogar runterfahren in die Lobby oder um dein Gebäude herumgehen. Und wir hatten halt das Glück, dadurch, dass wir vor diesem offiziellen Lockdown schon im Lockdown waren, hatten wir halt keine Cases und durften bei uns im Garten quasi ums Haus gehen, was halt für viele damals schon ein richtiges Highlight war. Und das war dann eigentlich auch unser tägliches Highlight. Und nach ein paar Wochen, also ich glaube dann in Woche 4 von dem offiziellen Lockdown, also Ende April, hatten wir dann wieder einen Fall oder einen Verdachtsfall eher. Und dann durften wir wieder nicht die Wohnung verlassen. Also es kam immer auch ein bisschen drauf an, wo du gewohnt hast, wie dein Neighborhood-Komitee oder wie dein Compound oder dein Hausmanagement das gehandhabt hat.
Du hast vorher auch schon ganz kurz erzählt, das Einzige, was du gesehen hast, waren Busse, die Leute abgeholt haben, um zu diesen Covid-Places gebracht zu werden. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was diese Covid-Places sind, beziehungsweise was ihr auch darüber erzählt bekommen habt oder was eure Informationen waren?
Also uns wurde eigentlich von Anfang an erzählt und das hat man von Medien, von WeChat, sage ich jetzt mal, von WeChat Moments, aber auch von offiziellen Zeitungen mitbekommen, im Endeffekt, da willst du nicht hin. Das ist ein Lagerplatz, also es war auch teilweise in der Expo, also in einer der größten Messehallen der Welt, oder wenn nicht die größte Messehalle der Welt. Und die werden so hergerichtet, dass du quasi wie so Bürowände, die so 1,30 Meter hoch sind, sage ich jetzt mal, aufgestellt werden. Und da liegen dann immer 2 Leute drinnen in so Kabinen. Und manchmal hast du das Glück von Betten oder so Campingbetten, manchmal auch richtige Betten, aber manchmal sind das auch nur so Europaletten. Und da wird dann halt eine Decke draufgelegt.
Und das ist euch aber auch ganz offen so kommuniziert worden, dass es dort so ist und quasi so ein bisschen gewarnt worden, okay, wenn du dich nicht dran hältst, wenn du Covid bekommst, dann musst du dorthin.
Das wurde nicht so offiziell gesagt. Also offiziell waren das immer nette Betten, also waren das große Hallen mit Betten drinnen, wo Bettwäsche dort war, etc. Aber sobald, und es wurde auch immer gezeigt, dass man Essen bekommen hat, aber sobald man halt auf WeChat zum Beispiel geschaut hat, also dem, sag ich mal, dem WhatsApp von China, hat man auf den Momenten gesehen, auf dem Status immer wieder gesehen, dass es halt eigentlich nicht unbedingt immer Betten sind, sondern dass das halt manchmal Europaletten sind, wo man dann vielleicht eine Decke bekommt, wenn man Glück hat. Oder dass das halt, zum Beispiel, man hat dort oft keine Duschen gehabt. Das heißt, man hat so eine Waschschüssel bekommen und einen Waschlappen. Und es waren halt Stehtoiletten und in den Abwasch oder in dem Waschbecken waren dann halt lauter Zigarettenstümmel und so. Das sind so die Dinge, die man hier auf sozialen Medien mitbekommen hat. Und was schon, glaube ich auch, also das würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, aber man hat schon auch gehört, dass offiziell Kinder von einem getrennt werden. Was natürlich bei Ausländern vor allem und auch wahrscheinlich auch bei Chinesen selbst zu ziemlicher Aufruhr gekommen ist. Also das hat natürlich die Bevölkerung brutal mitgenommen. Und ja, genau, also zu diesen Makeshift-Hotels nochmal kurz, da will man nicht hin. Die sind hygienisch absolut unter dem, was wir uns vorstellen können in Europa. Und es sind halt riesige Hallen, wo Hunderte von Leuten auf engstem Raum schlafen. Und da soll man halt sich von Covid erholen.
Über diese Covid-Places ist ja immer wieder berichtet worden. Genauso haben wir auch immer wieder gehört von der Versorgung. Also du durftest ja deine Wohnung eigentlich teilweise gar nicht verlassen, teilweise nur runter in den Garten. Und da hat man schon mitbekommen, da ist es teilweise knapp geworden, dass alle Essenspakete bekommen bzw. Versorgungspakete. Wie hat das denn bei euch funktioniert?
Also es war so, schon vor dem offiziellen Lockdown, also vor dem 1. April, haben die Leute schon brutal viel eingekauft. Prinzipiell muss man sagen, man bestellt hier Essen halt eigentlich nur online. Wir haben schon 2 Wochen davor begonnen, Hamsterkäufe zu machen. Und leider wurden die so angesetzt, dass die quasi erst Richtung 1. April kamen. Und wir haben am 30. März dann die Nachricht bekommen, ihre Lieferung soll am 1. April kommen. Wir haben prinzipiell keine Lieferprobleme. Das wurde alles bestätigt von der Stadt etc. Dann kam der 1. April und mit dem Tag haben sie dann auch gesagt, Essenslieferungen werden nicht mehr ausgestellt oder zugestellt. Und dann war es prinzipiell so, wir haben halt eine Vorratskammer gehabt, aber verhältnismäßig klein, weil eben unsere Hamsterkäufe noch unterwegs waren. Haben dann genug Nudeln für die nächsten 4-5 Tage gehabt. Aber alles, was wir halt in dieser Zeit, in diesen 5 Tagen an Order platziert haben, ist halt nicht gekommen. Und also wir hatten dann halt ewig lang nur Nudeln zum Essen. Und was halt das Schlimme war, dass man hier das Leitungswasser nicht trinken kann. Und dadurch hatten wir halt Trinkwassermangel für ein paar Tage. Und wir haben uns dann halt das Wasser schon so rationiert, dass du jeden Tag sagst, jeden Tag trinkst du 1 Liter Wasser, weil halt keine Essensbestellungen und keine Wasserbestellungen mehr kamen. Also man hat hier halt so 3-4 Lieferanten, die du online, also über WeChat bestellst und dann auch über WeChat bezahlst und die kamen halt nicht. Das war halt eigentlich das viel Schlimmere als, sage ich jetzt mal, das Essensproblem. Nach der ersten Woche kam dann die erste Lieferung von der Regierung. Und da waren dann halt so ein paar, ja, ein bisschen Gemüse drinnen, ein bisschen Klopapier und ein paar Lebensmittel eben, die einen dann quasi für die nächsten Tage wieder gereicht hat. Und das hat sich dann eingeführt, dass, sag ich mal, ab der ersten Woche dann regelmäßiger Lieferungen kamen. Und es war dann auch so, dass sich die Compounds oder beziehungsweise die Häuserblöcke oder die Neighborhood-Komitees zusammengetan haben und irgendwie Gruppenbestellungen organisiert haben. Und wir haben halt das Glück, wir leben in einem sehr schönen und, glaube ich, auch ganz guten Compound und dieser Compound hat sehr, sehr viele Kontakte. Und das merkt man auch in dem, dass wir recht gute Verbindungen hatten zur Gastronomie. Also zum Beispiel, wir haben hier in dem Haus einen, der Leiter von einem Importladen und der konnte dann recht schnell uns organisieren, dass wir imported Produkte bekommen haben. Dann auch natürlich nur sehr, sehr limitiert. Also was weiß ich, da hat man dann halt Salami bekommen und ein bisschen an Käse, den es noch übrig gab von den Vorwochen, ja. Aber es war halt, und dann gab es nur das und nichts anderes. Und das ging halt eigentlich bis Mitte Mai, so dass man halt sehr limitiert kaufen konnte. Und nur über diese Gruppenbestellungen.
Also das Ganze hat sich ja sehr, sehr lang gezogen. Also du hast vorher schon erzählt, es hat ja mit Anfang April, glaube ich, hat dann der offizielle Lockdown begonnen, oder?
Mhm.
Wie hast du denn da wahrgenommen, auch in deinem Umfeld? Also ich weiß nicht, wie viel Kontakt du auch zu deinem Umfeld haben konntest. Wie hat sich denn da die Stimmung über diesen Lockdown hin verändert?
Man hat gemerkt, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet, ganz am Anfang, wo wir in den Lockdown gegangen sind und auch davor. Und ich habe im Büro, also es wurde ja offiziell angekündigt, ab 1. April ist Lockdown. Und die ganzen Chinesen haben uns Kollegen immer gefragt, ja, habt ihr denn genug gekauft? Oder also uns ausländerspezifisch, habt ihr denn genug gekauft? Habt ihr denn genug gekauft? Und wir haben alle gesagt, ja, also wir haben mehr als genug und man braucht doch nicht so eine Angst haben und so. Und die Angst hat sich dann aber irgendwie doch schon zugespitzt und man hat so den Eindruck, dass die damals schon wussten, dass das nicht nur 4 Tage geht, weil uns wurde ja eigentlich immer nur kommuniziert, der Lockdown wird 4 Tage sein.
Also das heißt, am Anfang hat es wirklich offiziell geheißen, das ist nur ganz kurz. Da war nie die Rede von, auch gar nicht von irgendwie 2 Wochen, sondern nur ein paar Tage.
Nein, also am Anfang war die Rede von 1. bis, ich glaube, 4. oder 5. April.
Mhm.
Und man soll am 5. April wieder quasi zurück in die Büros gehen. Das war die Idee. Und naja, nach dem 5., also am 4. oder am 5. April wurde dann halt offiziell gesagt, ja, bis zum Ende der Woche. Und nachdem dann die Woche vorbei war und alle begonnen haben, Angst zu bekommen, dass sie kein Essen mehr bekommen, dann da gab es eigentlich gar keine offiziellen Meldungen, wie lang dieser Lockdown sein wird. Du hast halt nie gewusst, endet der jetzt morgen oder endet der halt in 4 Wochen. Und es gab keine official Statements mehr, es gab keine Nachrichten zu dem Ende des Lockdowns.
Und du warst jetzt alles in allem wie viele Tage nochmal im Lockdown?
Kommt drauf an, wie man es zählen möchte, weil ich war quasi ab 13. März für 2 Wochen. Dann waren ein paar Tage Pause und dann 57 Tage.
Und wie hast du dir da die Zeit vertrieben? Hast du dann von zu Hause arbeiten können? Oder wie hast du diese 57 Tage, die du zu Hause verbringen musstest, oder beziehungsweise in deinem Fall sogar noch länger, ausgehalten, um das jetzt so ganz salopp zu fragen?
Also ich habe teilweise gearbeitet, habe dann aber auch meinen Job mehr oder weniger gekündigt oder verloren aufgrund der Situation. Und ja, und dann habe ich versucht, Chinesisch zu lernen, auf YouTube viel Zeit verbracht. Ich bin recht kreativ. Ich habe dann immer wieder genäht oder gemalt und gezeichnet. Also mir ist schon immer was eingefallen. Es war halt teilweise auch fad. Und man hat halt gemerkt, den anderen Nachbarn ist auch fad. Und dann hat man halt die Tage, wo man sich dann im Hof treffen konnte, hat man sich dann halt im Hof getroffen und hat man da halt Stunden verbracht, sage ich jetzt mal.
Wir haben vorher auch schon kurz über diese Covid-Auffangstationen gesprochen. Ich glaube, du hast ja selbst auch ein Haustier, oder? Ich glaube, du hast eine Katze, hast du gesagt.
Genau, ich habe 2 Katzen.
Und jetzt ist die Frage, also wir haben hier auch immer wieder gehört, mit den Haustieren, um die konnte sich dann halt niemand kümmern, wenn die Personen diese Covid-Stationen mussten. Kennst du jemanden, bei dem das der Fall war? Oder hättest du einen Plan gehabt, dass wenn du irgendwo hin musst, was mit deinen Katzen passiert?
Ja, also ich hätte einen Plan gehabt. Ich hätte meine Katzen wahrscheinlich zu einer Freundin von mir gebracht, die sich sehr gut und sehr viel um Tiere auch kümmert hier in der Umgebung. Das Thema ist nur, hast du die Möglichkeit, die Katzen oder die Tiere abzugeben? Viele Leute aus Shanghai haben dann ihre Tiere irgendwo in umgehende Provinzen gebracht. Das war eigentlich das viel größere Thema. Und dann teilweise, wenn du Glück hattest, konntest du deine Katzen quasi nochmal retten, damit sich jemand anderer darum kümmert. Aber die meisten Leute, oder bei den meisten war es so, dass wenn du geholt wirst, um in dieses Makeshift-Hotel zu kommen, ja, dann wirst du von den, sag ich mal, weißen Männern geholt, die halt in ihren Anzügen kommen, mit Taucherbrillen an und mit ihren 5 Masken übereinander und abgeklebten Schuhen die kommen und holen dich. Und da gibt's auch Geschichten, dass einer vom Balkon geschmissen wurde oder eine Person, ein Ausländer, einen von diesen weißen Männern über den Balkon geschmissen hat, weil der halt nicht da mitgehen wollte und die das dann halt gewaltvoll gemacht haben. Und man hat auch ganz viel online gesehen, dass diese weißen Männer dann die Leute die Füße abkleben und die dann raustragen, um nicht in diese, weil die halt nicht in diese Makeshift-Hotels wollen. Aber wenn du da geholt wirst, dann werden deine Tiere meistens mitgenommen und die werden dann irgendwo in Tötungsstationen gebracht oder werden sogar noch vor Ort getötet. Und dann wird deine ganze Wohnung desinfiziert. Und also die sprühen dann wirklich mit so riesigen Rucksäcken, sage ich jetzt mal, die ganze Wohnung ein mit Desinfektionsmitteln. Und wenn du zurückkommst, ist deine Wohnung halt eine Desinfektionssuppe und tierlos.
Du hast vorher auch erzählt, es gab auch noch andere Probleme als die Tiere, wenn man in so ein Makeshift-Hotel musste. Was gab es da denn sonst noch für Schwierigkeiten?
Also eins der größten Themen ist eigentlich, dass die Leute Angst hatten, von ihren Kindern getrennt zu werden. Das Thema ist, wenn du als Elternteil positiv getestet wirst und dein Kind auch positiv getestet wird, dann hat man da kein Problem, dann bleibt man quasi beisammen. Aber wenn quasi nur ein Teil, also das Kind oder der Elternteil positiv getestet ist, dann wird man getrennt. Und man hat ganz oft oder häufig davon gehört, dass Kinder, also sogar Neugeborene, teilweise von ihren Eltern entnommen werden, weil die halt positiv getestet wurden. Und dann wurden diese Kinder halt anscheinend in Krankenhäusern teilweise sogar am Boden gelagert und haben halt geschrien, wie am Spieß natürlich, weil sie zu ihren Eltern und ihrer Mutter wollten. Und davor hatten, glaube ich, die Leute eigentlich die meiste Angst, weil du weißt halt nicht, was mit deinem Kind passiert. Und sie haben dann im Laufe der Zeit immer wieder gesagt, ja, das ist nicht so und das wird nicht so gehandhabt. Und nach einer gewissen Zeit meinten sie dann nur, wenn das Kind über 10 ist, wird es alleine gelassen. Aber es gab halt nie Beweise und es gab immer wieder Leute, die davon erzählt haben, dass sie von ihren Kindern getrennt wurden. Und ein anderes großes Thema war halt der allgemeine Zugang zu Ärzten. Also wir haben Freunde hier, die haben Zwillinge, die hätten halt eine Impfung gebraucht. Da haben die Ärzte am Anfang gesagt, nee, sowas können sie nicht machen. Dann hat eins der Kinder hat halt einen leichten Husten gehabt. Und ich denke, das ist was relativ Normales für so ein kleines Kind. Und die Ärzte oder beim Termin ausmachen, hat das meine Freundin erwähnt. Und dann hat der Arzt oder beziehungsweise die Assistentin oder die Dame gesagt, nee, also ein Kind mit Husten können wir auf keinen Fall aufnehmen. Die kriegen auf keinen Fall einen Termin und die hat vielleicht Covid und das geht nicht. Also mit Husten braucht man gar nicht kommen. Zum Beispiel auch von einer anderen Freundin von mir, deren Kollege ist halt während des Lockdowns gestorben, weil der hatte Herzprobleme und der hat halt rechtzeitig nicht mehr seine Medikamente bekommen. Und weil einfach gesagt wird, nein, wir können Leuten, die krank sind, nicht helfen, weil wir müssen Covid eindämmen.
Es sind Schilderungen, die hier bei uns eigentlich unvorstellbar sind.
Ja, also es war vor allem, was für mich irgendwie so schlimm war während der Zeit, ist, dass du bist halt so hilflos. Du weißt halt gar nicht, heute ist alles okay und heute bin ich jetzt mal in meiner Wohnung und bin sicher. Aber stell dir vor, die Nachbarin, die mir dann nach Tag 5 Wasser geliehen hat, hat vielleicht jetzt doch irgendwoher Covid, weil die eine kleine Tochter hat und mit der im Krankenhaus war oder so. Und die haben dir dann Wasser gegeben und plötzlich bist du ein Verdachtsfall und vielleicht nehmen sie dich nur schon deswegen mit. Also man weiß es nicht. Das ist alles so total undurchsichtig gewesen in der Zeit eigentlich, dass man die ganze Zeit eigentlich nur Angst hatte. Hauptsache kommt man nicht in eins von diesen Makeshift-Hotels.
Also alles Dinge, die man sich hier bei uns gar nicht vorstellen kann. Wie ist denn, du hast vorher am Anfang schon ganz kurz beschrieben, wie jetzt die Situation ist. Das Leben kommt langsam zurück. Es fühlt sich fast schon wieder normal an. Jetzt sind aber auch schon wieder ein paar vereinzelte Covid-Cases festgestellt worden. Besteht da jetzt die Angst, dass es wieder zurück in den Lockdown gehen könnte schon bald?
Also es ist so, dass wir haben einen Case, das ist ein paar Straßen weiter, Und da haben sie halt wirklich den gesamten Block mit einem grünen Zaun umzäunt. Dieser Block ist circa 1,5 Kilometer mal 500 Meter, sage ich jetzt mal. Und da ist ein grüner Zaun herum und alle 100 Meter steht dann eine Person verkleidet in Weiß mit Taucherbrille und prüft quasi, dass da niemand rausgeht. Also es gab jetzt ein paar Cases, sage ich jetzt mal, 5, 6, 10 vielleicht. Und man merkt aber auch, also es müsste eigentlich weiter steigen, aber man hat den Eindruck, dass das klein gehalten wird, weil sie einfach nicht nochmal in den Lockdown gehen wollen, weil das wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist und weil die Menschen können nicht mehr. Also zeitweise haben die Leute dann auch am Balkon mit ihrem Geschirr geklopft, um ein Zeichen zu setzen. Also man merkt wirklich, dass die Stadt, die kann nicht mehr in Lockdown. Und ich glaube, das weiß die Politik. Deswegen glaube ich nicht, dass noch ein Lockdown kommen wird so schnell.
Und wie ist es jetzt gerade? Ihr müsst euch trotzdem regelmäßig testen lassen, oder?
Genau, also es sind jetzt, ich glaube, insgesamt in Shanghai sind so 15.000 Teststationen aufgebaut worden und man muss sich jetzt alle 72 Stunden testen lassen. Wenn man irgendwelche Termine hat, sind es 48 Stunden. Und da muss man echt sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Man geht dahin, man lässt seinen QR-Code scannen. Damit hat man halt quasi die ganzen Daten aufgenommen und dann wird dieser Test gemacht und innerhalb von, ich sag mal, 5 bis 8 Stunden hat man die Ergebnisse.
Okay, das heißt, das funktioniert eigentlich echt, echt gut.
Ja, das funktioniert.
Und das heißt quasi, das Leben draußen nimmt jetzt langsam wieder Fahrt auf und es fühlt sich quasi schon wieder normal an. Die U-Bahnen gehen, man kann sich auch Essen holen, oder? Und es ist wieder ein bisschen was los auf den Straßen.
Genau, also wir wohnen in der Nähe von einer sehr bekannten Straße, wo sehr viele kleine Shops und Boutiquen sind und aber auch sehr viele nette Restaurants. Und da waren die ersten Tage halt schon brutale Partys. Man kann zwar nicht in die Restaurants gehen, aber die Restaurants haben oft einen Tisch quasi vor ihrem Lokal aufgebaut, worüber sie halt Essen ausgeben oder auch Getränke ausschenken und haben sich halt irrsinnige Partys entwickelt. Und den Tag drauf oder den Abend drauf wurden diese Straßen dann abschnittweise abgesperrt und dann hat sich die Party quasi um die nächste Straße relocated oder ja, ist die auf der nächsten Straße weitergegangen.
Mhm. Das heißt, es wird versucht, diese Partys dann quasi zu unterbinden.
Ja, genau.
Mhm. Cosima, dann vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen von vor Ort und wir hoffen, es geht gut weiter und es bleibt so, dass du raus kannst und das Leben ein bisschen genießen kannst.
Vielen, vielen Dank.
In der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai kommt die Normalität also langsam wieder zurück. Die Angst, dass sich das aber ganz schnell wieder ändern könnte, bleibt immer im Hinterkopf. Und der harte Lockdown hatte natürlich auch schwere wirtschaftliche Folgen. Die Immobilienverkäufe sind im April etwa landesweit so stark eingebrochen wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Industrie hat ihre Produktion drosseln müssen, der Einzelhandel hat logischerweise weniger Umsatz gemacht und die Investitionen sind unerwartet schwach gewachsen. Und die Arbeitslosenquote in China schnellte sogar auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Jahren. Einige Ökonomen erwarten sogar, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im laufenden 2. Quartal schrumpfen könnte. Darüber, wie es in China weitergeht, halten wir euch natürlich wie immer auf kurier.at am Laufenden. Dort erfahrt ihr auch, was es sonst noch Wichtiges zum heutigen Tag zu wissen gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auf kurier.at/podcasts. Ton und Schnitt heute von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.